Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
Ich kann nicht alle Zielgruppen gleichzeitig ansprechen und zufriedenstellen, wenn ich neue Mitglieder gewinnen will, sondern da muss eben irgendwie Fokus gesetzt werden. Natürlich ist die Jugend eine Zielgruppe, die wir gerne erreichen möchten und wo wir unseren Fokus auch drauf legen. Aber natürlich muss der Verein auch für sich gucken, so wo lebe ich denn, also wo steht denn mein Verein und wie ist denn vielleicht auch die demografische Struktur in meiner Umgebung? Und natürlich im Bereich der Älteren gibt es viel Potenzial.
Ja, zu den Zeiten von Boris Becker und Steffi Graf, da war die Anlage hier jeden Tag voll. Man musste sich 2 Wochen vorher um seinen Platz kümmern und es wurde bis spät in die Nacht gespielt. Erzählungen wie diese hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie irgendwo gehört. Und nun habe ich, zwar altersmäßig durchaus in der Lage, diese vergangenen Glanzzeiten erlebt zu haben, die besondere Situation, dass ich erst in einem Alter zum Tennissport gefunden habe, als diese goldene Ära bereits einige Jahre zurücklag. Und seitdem kenne ich eigentlich nur die Geschichte von »Früher war mehr«. Aber wie ist es eigentlich wirklich um das deutsche Vereinstennis bestellt? Für diese Folge hat sich Fabian Breetz vom Deutschen Tennisbund die Zeit genommen, mit mir einmal mit der Lupe auf die Mitgliederentwicklung und den Status quo zu gucken. Wer die Folge 7 bereits gehört hat, der ist für diese Episode sozusagen perfekt vorbereitet und weiß bereits, dass Tennis seit Corona wieder einen kleinen Aufschwung erlebt hat. Hier werfen wir nur noch mal einen genaueren Blick auf die Zahlen und sprechen zum einen darüber, wie es dem deutschen Tennis in der Breite geht, schauen aber auch, was vereinseitig nötig und möglich ist, um den aktuellen Schwung in der Mitgliederentwicklung mitzunehmen. In diesem Sinne, los geht's mit dem Interview mit Fabian Breetz vom Deutschen Tennisbund. Ja, hi Fabian, schön, dass du da bist. Ich habe im Intro schon so ein paar Takte zu dir gesagt und zu dem, was wir heute vorhaben. Trotzdem hat es immer gute Tradition hier in diesem Podcast, dass sich jeder Gast einmal selbst vorstellt. Deshalb geht auch die Frage an dich am Anfang, wer bist du und was hast du mit Tennis zu tun?
Ja, schön, dass ich da sein darf. Genau, mein Name ist Fabienne Breetz und ich bin Referatsleiterin Sportentwicklung im Deutschen Tennisbund. Das heißt, ich bin für diesen ganzen Bereich Sportentwicklung, Vereinsentwicklung, Breitensport zuständig. Und unsere Schwerpunkte in der Arbeit sind vor allen Dingen eben die Mitgliedergewinnung und Bindung und die Vereinsentwicklung. Also Zielsetzung ist quasi, ja, die Tennisvereine in Deutschland besser zu machen und zu unterstützen, um ja neue Mitglieder zu gewinnen und Mitglieder zu halten oder zu binden und da eben rundum ja einen großen Service für Vereine zu bieten, um sich einfach besser aufzustellen. Und zusätzlich zu diesen beiden Schwerpunkten haben wir eben auch noch weitere Themenfelder, die im Bereich der Sportentwicklung angesiedelt sind. Das sind zum Beispiel so Projekte wie Tennis für alle. Das heißt, dass wir eben auch uns Angebote für Menschen mit Behinderung kümmern oder auch alternative Vereinsangebote im Bereich Trendsport wie Padel oder Beachtennis.
Ja, super spannend. Eigentlich gerade diese neuen Bereiche, ne? Könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge drüber drehen. Wir wollen heute auch so ein bisschen gerade das Thema Mitglieder und Verein so ein bisschen rein. Vielleicht einmal so zum Überblick, seit wann bist du dabei in der Position, wo du jetzt bist?
Ich bin in der Position seit 2015 dabei, also jetzt auch schon 6,5 Jahre. Und das ist tatsächlich auch ganz spannend. Da, allein wenn ich diese letzten 6,5 Jahre betrachte, was sich alles so weiterentwickelt hat, wie wir unsere Schwerpunkte neu gesetzt haben und jetzt eben diesen Fokus vor allem auf Vereinsentwicklung setzen, da ist auch schon in den letzten 6,5 Jahren bei uns viel passiert.
Glaube ich. Und genau, das ist eigentlich ein guter Anlass, auch die Folge jetzt zu machen. Ich glaube, wenn man aktuell auf eurer Homepage guckt beim DTB, ist der oberste Artikel, die oberste Meldung sozusagen die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen. Da gab es ja, soweit ich das gelesen habe und dann nochmal nachrecherchiert, so das erste Plus seit 1995. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ist schon ein bisschen her, ne?
Tatsächlich, es ist ein bisschen her. Die exakte Jahreszahl kann ich dir jetzt tatsächlich auch nicht nennen, aber es ist ein bisschen her. Aber tatsächlich, dass wir einen Aufwärtstrend erkennen, das ist tatsächlich schon seit 2016. Mhm. Aber zum ersten Mal eben jetzt wirklich eine positive Bilanz am Ende des Jahres.
Genau, irgendwie 17.000 Mitglieder stehen auf der Habenseite, die vorher quasi da waren, oder das ist Plus.
Genau.
Was würdest du denn sagen? Es gibt ja jetzt natürlich, kann man sagen, Corona-Effekt vielleicht auch. Ne? Tennis hatte ja so ein bisschen einen kleinen Vorteil, dass es in Zeiten, wo andere Sportarten noch nicht ausgeübt werden konnten, mit dabei war und so weiter. Was würdest du sagen? Wie viel ist Corona-Effekt? Wie viel war planbar und war vorher absehbar?
Also wie viel prozentual jetzt Corona daran beteiligt ist, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, aber auf jeden Fall hat es einen Effekt gehabt. Also schon allein aus dem Grund, Sportstätten sind geschlossen worden, vor allem die Kontaktsportarten, Mannschaftssportarten, wo eben wirklich, ja, gerade im Handball zum Beispiel 7 Leute auf einem auf dem Platz stehen, in der Halle, was ja alles nicht möglich war. Also das hatte sicherlich einen Einfluss darauf, weil Tennis dann doch eher möglich war, weil es mit einem großen Abstand gespielt wird, weil es kontaktarm ist und weil es eine Outdoor-Sportart ist. Und das war natürlich wesentlich früher möglich als Indoor-Sportarten oder Kontaktsportarten. Ja, weitere Gründe waren sicherlich auch, dass wir, was ich ja gerade eben auch schon gesagt habe, in den 6,5 Jahren ist auch im DTB viel passiert im Bereich der Sportentwicklung. Also, dass wir wirklich langfristig und strategisch da im Bereich Vereinsentwicklung gute Arbeit geleistet haben, sowohl der DTB als auch die Landesverbände und auch die Vereine und unsere Partner, die eben da in dem Bereich einfach mehr gemacht haben. Wir haben unsere Kampagnen überarbeitet. Wir haben ein neues Mitgliedergewinnungsprojekt mit dem Generali Tennis Starter, wo wir eben versuchen, wirklich auch Tennisinteressierte in die Vereine zu bringen oder Wiedereinsteiger und da die Hürden möglichst gering zu halten. Dann haben wir im Bereich Vereinsberatung viel gemacht. Also wir haben so ein Analysetool und die Landesverbände, einige machen wirklich eine direkte Beratung vor Ort in den Vereinen, um da eben zu unterstützen, was man besser machen kann, wo die Stärken und Schwächen liegen. Aber auch natürlich, unsere Landesverbände haben politische Arbeit geleistet in Corona-Zeiten. Also wirklich da auch die Gespräche gesucht mit den Gesundheitsämtern, um eben eine frühzeitige Öffnung der Tennisplätze zu erreichen. Und sicherlich ein weiterer Effekt ist, dass unsere Spitzensportler wie Angie Kerber und Alex Zverev natürlich auch in den letzten Jahren Gas gegeben haben und in aller Munde waren.
Ja, cool. Da hast du ganz viel jetzt angesprochen, was ich auch nochmal fragen wollte. Lass uns da nochmal gerne so ein bisschen reingehen. Glaubst du denn, dass ihr die aktuell positive Welle so, dass ihr das gut surfen könnt jetzt? Ich habe mal, das ist sicherlich nicht vergleichbar, der Vergleich hinkt bestimmt. Ich habe mal geguckt beim Schach beispielsweise. Da hat man auch gehört, dass es da ein extremes Plus an Mitgliedern gegeben hat. Einerseits wahrscheinlich durch Corona, andererseits durch diese Serie, das Damengambit oder so. Und da habe ich mal so geguckt und da sind die Mitgliederzahlen quasi, auch vorher haben sie sich schon positiv entwickelt, so ein bisschen vergleichbar wie mit dem DTB jetzt. Dann hatten sie diesen krassen Anstieg und danach fiel es aber noch viel krasser wieder ab, so ungefähr. Befürchtet ihr sowas oder glaubst du, ihr könnt das weiterhalten?
Ich hoffe und ich glaube, dass wir das weiterhalten können, ja. Also zumindest tun wir alles, was in unserer Macht steht, um da unseren Fokus drauf zu setzen, die Vereine zu unterstützen, Tennisinteressierte in die Vereine zu locken, die Vereine besser zu machen für die Zukunft. Also wir setzen da unseren vollen Fokus drauf und hoffen und denken, dass das auch erfolgreich sein wird.
Genau, du hast ja auch so ein paar Projekte schon angesprochen, so über die letzten 6 Jahre, wo ihr Erfahrung gesammelt habt. Deutschland spielt Tennis oder die Generali. Sache, wie ist das, habt ihr oder könnt ihr da Effekte sehen, so wie sich das entwickelt hat über die Jahre, vielleicht so, als ihr gestartet seid damit bis jetzt, so wie machen die Vereine mit und was ist so die Resonanz, die ihr kriegt?
Also den Generali Tennis Starter jetzt zum Beispiel, den haben wir 2021 zum ersten Mal jetzt quasi bundesweit ausgerollt. Da hatten wir 2020 in Piloten in 3 großen Städten und in einem Landesverband. Das lief auf jeden Fall gut jetzt in 2021. Wir haben auch positive Resonanz erhalten und möchten das aber natürlich noch weiter steigern. Dann bei der Kampagne Deutschland spielt Tennis, die gibt es ja schon sehr lange, also seit 2007 tatsächlich. Also da die ist losgegangen, da war ich auch noch nicht auf diesem Stuhl gesessen. Aber seit ich das übernommen habe, haben wir eben auch versucht, das kontinuierlich weiterzuentwickeln, irgendwie mehr Serviceleistungen für Vereine mit reinzupacken. Also wir legen ganz viel Wert auf Kommunikationsmaterialien für die Vereine, also nicht nur die klassischen Plakate, die die Vereine im Vereinspaket bekommen, sondern eben auch viel im digitalen Bereich. Wir haben jetzt auf unserem neuen Vereinsportal eben einen kompletten Downloadbereich auch, wo sich die Vereine eben alles, was sie brauchen für die Kommunikation runterladen können und legen auch viel Wert auf Hilfestellung und haben dort eben auch Ratgeber zum Thema, wie mache ich eben Presse-Öffentlichkeitsarbeit, wie finde ich Sponsoren, wie organisiere ich so einen Tag überhaupt. Genau, das haben wir eben kontinuierlich in den letzten Jahren alles weiterentwickelt.
Genau, ich kann das aus eigener Erfahrung. Ich komme hier aus dem Norden, ganz oben aus Kiel. Und in den Vereinen, in denen ich selbst aktiv war, so gab es, weiß ich nur, dass es immer sporadisch sozusagen eingesetzt wurde. Ein Jahr Deutschland spielt Tennis, dann ist auch mal ein Jahr ausgefallen, sehr stark abhängig vom Wetter. Ich glaube, es ist auch mal sehr früh angesetzt, ne? Irgendwie April, Mai oder so.
Aber genau, also genau das, um dem entgegenzuwirken, weil das war auch immer so ein bisschen eine Rückmeldung. Also ja, die Saisoneröffnung Ende April zu Beginn, manche Plätze, je nachdem, wo sie liegen, haben noch gar nicht offen, die sind noch nicht fertig. Wir hatten es auch schon, dass es Ende April nochmal geschneit hat.
Ja, genau.
Das ist dann natürlich super schwierig für die Vereine, da was durchzuführen. Und auch da haben wir uns quasi was einfallen lassen und haben uns, um den Vereinen auch mehr Flexibilität zu geben, dass es eben nicht nur die klassische Saisoneröffnung ist, die sie im Rahmen von Deutschland spielt Tennis durchführen und die ganzen Kommunikationsmaterialien nutzen können, sondern dass es, ja, es kann die Saisoneröffnung sein, es kann aber auch ein Aktionstag sein, es kann auch die Saisonabschlussfeier sein. Also, dass diese Materialien so aufbereitet sind, dass sie quasi während der ganzen Sommersaison für Aktionstage genutzt werden können.
Ja, das ergibt auf jeden Fall voll Sinn. Das stimmt, ja. Okay. Du hast eben schon mal am Anfang einmal kurz angesprochen, dass man auch so ein bisschen abhängig ist, natürlich bei so Mitgliederentwicklung im Gesamtverband, betrachtet sozusagen auch von so externen Effekten wie, keine Ahnung, ich glaube nach der Becker-Stich-Graf-Ära gab es auf jeden Fall einen erheblichen Rückgang so an Mitgliedern, was ja nachvollziehbar ist. Jetzt hast du schon gesagt, 2016, so seitdem gibt es eine stärkere Abbremsung. Ich habe mir das selbst nochmal in so einen Graph reingepackt da mit Excel, da sieht man auch ganz schön so. Korreliert ja fast so ein bisschen mit Kerbers Triumph bei den Australian Open. Was würdest du sagen, wie stark ist man so abhängig von so äußeren, ja, der Performance der Topspieler, mediale Berichterstattung und sowas?
Also sicherlich spielt das auch eine große Rolle. Also das ist nicht der einzige Faktor, von dem das Ganze abhängt. Also es sind sicherlich auch gesellschaftliche Entwicklungen, ja, anderes Freizeitverhalten, es ist die Ganztagsschule, es ist mehr Flexibilität gefragt. Aber natürlich ist es auch davon abhängig, wie präsent die Sportart in den Medien ist. Also wenn man das gerade auch irgendwie dann mit Graf-Becker-Zeiten vergleicht, gab es Tennis halt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und die ganze Familie saß da irgendwie am Sonntag und hat sich irgendwie 5 Stunden ein Match angeguckt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so und das spielt natürlich eine große Rolle. Wenn es nicht mehr im Free-TV zu sehen ist, dann kommen auch weniger Menschen irgendwie, die jetzt nicht tennisaffin sind oder die nicht selbst Tennis spielen, damit in Kontakt. Also ich muss es mir dann schon bewusst suchen. Das heißt, wir müssen natürlich auch versuchen, andere Wege und Kanäle zu nutzen, um Tennis in die Öffentlichkeit zu bringen. Und natürlich spielt das auch eine wahnsinnig große Rolle, wie eben Spitzensportler abschneiden und wie sie dann in der Presse vertreten sind.
Ja, ganz spannend. Ich glaube, es ist dadurch auch nochmal doppelt, aber wichtig natürlich, dass eure Arbeit und die Arbeit an der Basis bei den Vereinen so gut ist, weil, also ich meine, jetzt aktuell sieht es ja auch ganz gut aus für das deutsche Top-Tennis, gerade zumindest mit Zverev. Das heißt, vielleicht kann man ja nochmal von solchen Effekten ausgehen, aber dann eben die Mitglieder zu halten und eben nicht so einen krassen Abfall wieder zu erleben, in Anführungszeichen, ist ja sicherlich dann das, was am Ende dafür sorgt oder wofür ihr sorgen müsst, in Anführungszeichen, ne?
Genau, und wofür wir auch die Vereine eben fit machen müssen, dass sie eben ja selbst dann auch, dass man ihnen das Handwerkszeug mitgibt, um eben entsprechend auf die Bedürfnisse der Mitglieder oder der Tennisinteressenten eingehen zu können und entsprechende Angebote zu unterbreiten.
Was ist denn so ein typisches DTB-Mitglied, wenn man so in Gänze raufguckt quasi? Man hört immer aus den Vereinen, so dass gerade Jugendliche oft in bestimmten Altersgruppen wegbrechen, so 14 bis 17, 18, keine Ahnung. Kannst du das bestätigen oder wie sieht so der typische DTB-Tennisspieler aus?
Also ich würde sagen, den typischen DTB-Tennisspieler gibt es jetzt nicht. Also es gibt ganz viele verschiedene, also auch was jetzt die Zielsetzung angeht, ob es jetzt irgendwie der Main-Spieler, der LK-Spieler, der Freizeitspieler ist. Aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall erkennen, dass also wenn wir quasi die vordere Gruppe haben, irgendwie vom Kindesalter an bis 14 Jahre und wenn sie dann ins Alter ab 15 kommen, dann dass dann tatsächlich wieder ein Rückgang ist, dass es weniger werden. Und die meisten Mitglieder haben wir aktuell in der, also von den Alterskategorien her, irgendwie im Alter 41 bis 60 oder über 60 Jahre, was aber natürlich auch sicherlich am demografischen Wandel liegt, also die Überalterung der Gesellschaft. Das sieht man natürlich auch an unseren Zahlen.
Ja, genau. Falls ihr das jetzt hört, ich habe die Zahlen der DTB netterweise ja alle offen kommuniziert. Also ihr habt da ein paar Tabellen mit Rückblick in die 70er Jahre und noch weiter, wo man das ganz gut nachvollziehen kann. Ich werde euch auf Instagram auf jeden Fall nochmal eine Zusammenfassung davon optisch einstellen, damit ihr auch mal gucken könnt. Und da sieht man auch ganz gut, so dass das in der Jugend doch zusammenschrumpft, was die Mitgliederzahl angeht. Was meinst du, welche Rolle spielen so Wiedereinsteiger, die vielleicht irgendwann in der Jugend gespielt haben, aufhören dann und vielleicht nach dem Studium oder was wieder einsteigen? Gibt's das oft?
Also die spielen auf jeden Fall eine große Rolle und das ist auch natürlich eine Zielgruppe von uns. Also sei es jetzt Wiedereinsteiger, die dann irgendwie ja die ihre Leidenschaft wiederentdecken, die vielleicht auch irgendwie ja aufgrund des Studiums oder warum auch immer irgendwie aufgehört haben, weggezogen sind, die dann gerade auch in dieser Phase irgendwie ja Job, vielleicht Familiengründung, wo dann auch wenig Zeit ist und die dann aber wieder zurückkommen, die spielen auf jeden Fall eine große Rolle und natürlich auch ja Sportler im Allgemeinen ab Mitte 30, die vielleicht auch ihre Sportarten ja nicht mehr so durchführen können, weil vielleicht nicht jede Sportart bis in jedes Alter irgendwie geeignet ist und Tennis kann ich halt wirklich bis ins hohe Alter spielen. Die Intensität kann ich irgendwie ja selbst steuern. Ich kann sie, ich kann generationenübergreifend Tennis spielen, also gerade auch als junge Familie. Wenn ich Kinder im Alter von 13, 14 Jahre habe oder noch jünger, kann ich auch als Elternteil mit meinen Kindern gut spielen. Mhm. Ja, also da ist auf jeden Fall auch ein Fokus drauf.
Ja. Okay, verstehe. Ja, ich habe auch mal das Gerücht gehört, oder ich weiß nicht, also ich bezeichne es mal als Gerücht, weil ich dafür keine Fakten habe irgendwie, dass die Wahrscheinlichkeit von Austritten irgendwann deutlich geringer ist, wenn die ganze Familie oder wenn Eltern und Kinder beiderseits sozusagen im Verein sind, dass das die Bindung erhöhen soll. Ist das eine Legende oder kannst du das bestätigen?
Also tatsächlich kenne ich jetzt auch keine validen Daten dazu, aber grundsätzlich würde ich das auch annehmen und würde eben auch sagen, dass es auch in beide Richtungen funktioniert, ne? Also, dass Kinder auch ihre Eltern an den Verein binden, aber auch Eltern ihre Kinder.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Genau, meine kurze Überleitung, bevor wir jetzt quasi direkt so in die aktive Vereinsarbeit reinschauen, würde ich ganz gerne mal mit dir abchecken, wie denn so eigentlich der Tennisverein oder die Vereine in der Breite aufgestellt sind. So, also man sieht ja auch bei den Zahlen sozusagen von der Mitgliederzahlen, die jetzt am Ende diesen leichten Knick wieder nach oben gefunden haben und jetzt erstmal wieder positiv sind. Bei den Vereinen hat sich das Tempo ich nenne es jetzt einfach mal Vereinssterben, du kannst ja gleich mal was dazu sagen, ob du das auch so bezeichnen würdest. Das hat sich schon abgebremst, aber auch in 2021 sind sozusagen weniger Vereine existent als im Jahr davor.
Ja, das ist so. Das ist aber, das ist sehr unterschiedlich und man kann das auch nicht so komplett einheitlich betrachten. Also gerade auch, wenn man sich anguckt, wie sind die regionalen Unterschiede. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben, auch wenn das komisch klingt, wir haben 17 Landesverbände, auch wenn es nur 16 Bundesländer gibt, weil eben die teilweise anders zusammengesetzt sind. Und die kann ich nicht einheitlich betrachten. Also weil sie einfach super heterogen sind, weil ich teilweise unterschiedliche regionale Strukturen habe. Es gibt strukturschwache Gegenden, sei es irgendwie ländlich oder auch wenn ich die Uckermark oder wo auch immer, da habe ich natürlich ganz andere Probleme, als ich sie jetzt im Ballungszentrum habe oder in großen Städten. Also wir sehen das auch hier, wir sitzen in Hamburg, deswegen nehme ich jetzt das Beispiel Hamburg. Hier sind teilweise Aufnahmestopps, weil die sich vor Mitglieder kaum retten können.
Wow.
Und das habe ich natürlich in anderen Gebieten ganz anders.
Neuerdings oder schon länger?
Bisschen länger schon. Ja, und also deswegen ist das natürlich schwer und das macht auch unsere Arbeit teilweise halt so herausfordernd, weil ich eben nicht jeden Verein gleich betrachten kann. Es ist halt eine heterogene Landschaft und man muss natürlich immer gucken, wo sind welche Gegebenheiten und auf was muss ich irgendwie Rücksicht nehmen. Und natürlich hängt es auch immer davon ab, wie gut der Verein läuft, wie engagiert der Verein oder der Vorstand oder die Funktionäre und auch der Trainer ist. Also der Trainer oder die Trainerin ist grundsätzlich mal der Motor des Vereins. Also wenn da irgendwie kein Engagement ist, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Mitgliederzahlen aus oder kann sich auswirken. Ja, genauso ist es eben auch gerade in ländlichen Gebieten ist es oftmals so, was sich auch positiv auswirkt, aber auch in Städten. Viele Vereine nehmen quasi jetzt das Thema Ganztagsschule auch so ein bisschen also klar habe ich dann verändertes Freizeitverhalten und die Kinder haben nicht mehr Zeit, irgendwie mittags um 15 Uhr in den Tennisverein zu gehen. Aber man kann es auch als Chance sehen. Also, dass man sich als Verein ja quasi an die Schule oder an die Bildungseinrichtung wendet und versucht eben eine Kooperation einzugehen und dann eben den Nachmittagsunterricht oder die Schultennis-AG quasi ausrichtet und so den Kontakt zu den Kindern bekommt, um sie dann in den Tennisverein zu überführen.
Ja. Ja, super, genau. Das ist auch etwas, was wir witzigerweise in unserem Verein auch gemacht haben, mit zwei Grundschulen da Kooperationen gemacht haben. Bevor wir jetzt in diese quasi die einzelnen Sachen, was kann ich tun als Verein, reingucken, vielleicht noch einmal, weil du auch gerade ja meintest, man kann das nicht alles gleich betrachten und ihr habt ja durch das Vereinsbenchmarking, über das wir nachher noch sprechen wollen, auch, glaube ich, einen ganz guten Einblick so in den Querschnitt sozusagen. Was gibt es für unterschiedliche Vereinstypen in Anführungszeichen? Könnt ihr da so Cluster aufmachen? Also ich sag mal, der Verein auf dem Land mit zwei Plätzen und 60 Mitgliedern, sicherlich anders zu betrachten als, keine Ahnung, Rot-Weiß Berlin oder so, ne? Also gibt's so Gruppen, in die man das einteilen kann?
Genau, also tatsächlich dieses das Vereinsbenchmarking ist quasi ein Analyse-Tool. Das heißt, wir vergleichen die Vereine miteinander und daraus sollen dann quasi, ja, dass man daraus Erkenntnisse gewinnt. Was macht denn der ähnlich strukturierte Verein, der eine ähnliche ländliche Lage hat wie ich, der eine ähnliche Mitgliederstruktur hat, auch was die Altersverteilung angeht. So, was macht der anders als ich? Also um daraus so ein bisschen Stärken und Schwächen analysieren zu können und auch natürlich irgendwie Anregungen zu bekommen, was macht der eigentlich anders? Also wo sollte ich vielleicht nochmal meinen Schwerpunkt irgendwie draufsetzen oder nachjustieren? Und grundsätzlich, ja, also in diesem Vereinsbenchmark clustern wir quasi auch. Also man kann dann eben auch auswählen, dadurch, dass das bundesweit ist, kann ich eben sagen, ich möchte mich bundesweit vergleichen oder ich möchte mich eben nur in meinem Landesverband vergleichen und ich suche dann eben, ich möchte mich mit ähnlich strukturierten Vereinen oder ja ähnlich gelegenen, also städtisch oder ländlich, das ist, also da gibt es ganz viele verschiedene Cluster quasi. Mhm.
Genau, lass uns doch da direkt mal beibleiben bei dem Benchmarking. Wenn ich das jetzt spannend finde als Verein, was ist das? Ja, sag mal, was ist da für ein Arbeitsaufwand mit verbunden? Was braucht ihr von mir für Daten und wie erhebt ihr die?
Also grundsätzlich gibt es quasi zwei Bausteine im Vereinsbenchmarking. Also das Ganze ist quasi so eine Art, ja, Vereinscheck, um den eigenen Verein eben individuell zu analysieren und was ich eben schon gesagt habe, Vergleich mit umliegenden oder ähnlich aufgestellten Vereinen. Da quasi ja zu analysieren, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen und wo habe ich Verbesserungspotenzial. Und dann gibt es eben zwei Schritte. Also grundsätzlich, wenn ich als Verein Interesse habe, dieses Tool zu nutzen, dann kann ich quasi das Ganze über die Vereinsadministration des zuständigen Landesverbands machen. Und das ist kostenfrei und auch unkompliziert. Also ich logge mich einfach mit meinen Vereinsdaten ein und dann gibt es eben den Bereich ja Vereinsbenchmarking. Und da gibt es den ersten Schritt, nennt sich der Quick-Check. Und da erfährt der Verein erstmal im Groben, wo er steht. Das heißt, er wird eben verglichen mit anderen Vereinen aus der Region oder eben bundesweit. Das kommt darauf an, für was sich quasi mit was der Landesverband das eben vergleicht. Und mit ähnlich strukturierten Vereinen. Und es geht dann so ein bisschen drum, um die Mitgliederentwicklung, die Ehrenamtsstruktur, wie viele Mannschaften habe ich, wie viele Altersgruppen und Plätze und so weiter. Und das ist quasi erstmal so ein ganz grober erster Überblick. Und dafür muss der Verein eigentlich nichts machen, außer es anzufordern, weil das aus den bestehenden, also aus den Bestandsdaten wird das miteinander verglichen. Also er muss nichts ausfüllen, er muss das quasi nur offiziell anfordern beim Verband. Und wenn ich dann eben, was natürlich zu empfehlen ist, dass man sich das Ganze dann nochmal im Detail anguckt, das ist dann der zweite Schritt, das ist dann die Detailanalyse und da geht es dann wirklich drum, also dann beantwortet der Verein gezielten Fragebogen zu 8 über Themenfeldern und da geht es dann eben ja wirklich um den Zustand und die Aktivität des Vereins, also zum Beispiel Infrastruktur, Finanzen, also wie finanziere ich meinen Verein, woraus besteht quasi mein Budget, sind es irgendeine, habe ich eine Gastro, habe ich irgendwie, ist 50% meines Budgets, besteht das vielleicht aus Sponsorengeldern oder wie hoch, ne, wie ja. Welchen Anteil spielen die Mitgliedsbeiträge, sowas und da muss natürlich der Verein auch ja mitarbeiten und die entsprechenden Fragen beantworten, um dann auch eine valide Datenbasis zu haben. Genau, und dann werden die Ergebnisse eben gerade auch aus der Detailanalyse eben ausgewertet.
Wie lange dauert das?
Man kriegt dann, das ist von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich, je nachdem, Also das dauert grundsätzlich nicht so lange, aber das kommt ein bisschen drauf an, wie viele Analysen liegen denn im Verband vor. Der Mitarbeiter muss sich dann natürlich kurz damit beschäftigen, das eben nochmal auch prüfen, ob alle Daten so stimmen. Aber grundsätzlich geht das relativ schnell. Und genau, dann gehen eben diese Daten dann auch ja an den Verein, beziehungsweise einige Landesverbände bieten dann eben auch eine direkte Vereinsberatung an. Was natürlich super ist, weil dann die entsprechenden Vereinsberater die Ergebnisse mit dem Verein und dem Vorstand, wer auch immer dabei ist, dann durchgehen, wirklich interpretieren und gemeinsam dann nach Lösungen suchen, wo man ansetzen kann und was es für ja weitere Möglichkeiten gibt, um sich da besser aufzustellen.
Wie ist denn das so bei den Landesverbänden? Machen das alle gleich aktiv oder steht irgendwo fest, dass aus bestimmten Bundesländern, Regionen mehr kommt?
Ja, also natürlich ist das ja wie alles, also ne, es gibt 17 verschiedene Landesverbände, die Struktur ist eben heterogen. Klar gibt es Landesverbände, die da eben aktiver sind, weil sie eben auch die personellen Ressourcen haben, da eben Vereinsberater auch loszuschicken, die sich damit beschäftigen. Und es gibt Landesverbände, die da noch nicht so gut aufgestellt sind. Aber das Angebot grundsätzlich kann jeder Verein wahrnehmen, nur ob es dann eine Face-to-Face-Vereinsberatung gibt, das hängt tatsächlich ein bisschen vom Landesverband ab. Aber auch das ist was, woran wir eben arbeiten möchten, dass wir das flächendeckend anbieten können. Ja. Ja.
Wobei brauchen denn die meisten Vereine Hilfe? Kann man das verallgemeinern? Was sind so typische Problemstellungen, die du festmachen kannst?
Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Also viel ist es natürlich auch ja, im Bereich Kommunikation, ja, Finanzen auch auf neue Konzepte, alternative Mitgliedschaftsmodelle etc. zu kommen, also um so ein bisschen ja dem Wunsch nach Flexibilität gerecht zu werden. Also da ist viel. Und ja, was tatsächlich auch wo man vielleicht auch immer noch mal genauer drüber nachdenken muss, sich zu fokussieren, also sich wirklich Gedanken zu machen, welche Zielgruppe möchte ich jetzt erreichen und wie schaffe ich das? Ich kann nicht alle Zielgruppen gleichzeitig ansprechen und zufriedenstellen, wenn ich neue Mitglieder gewinnen will, sondern da muss eben irgendwie Fokus gesetzt werden. Mhm. Ja.
Genau, das ist wahrscheinlich auch extrem unterschiedlich. Du hast gerade schon gesagt, alternative Mitgliedermodelle. Kannst du das so ein bisschen ausführen? These von mir vielleicht, ist eine feste Vereinsmitgliedschaft, wo ich in einer Mannschaft spiele und so weiter, ist das vielleicht ein Auslaufmodell?
Ja, also genau das gilt es zu diskutieren. Also in manchen Vereinen mag das wunderbar funktionieren und ist ja auch so gewachsen und das hat ja auch was für sich, aber wenn ich neue Zielgruppen erreichen möchte, dann ja, ist es natürlich auch sinnvoll, darüber nachzudenken, ob es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, ob es irgendwie jetzt nicht die zwingende Jahresmitgliedschaft sein muss, ob es vielleicht, ja, also vielleicht langfristig dann, aber um den Interessent erstmal in den Verein zu holen und zu begeistern, dass er erstmal sich das alles angucken kann, inwieweit ihm das Spaß macht, ob das dann jetzt irgendwie die Zehnerkarte ist oder die Familienmitgliedschaft oder was auch immer. Ja. Ich glaube, da muss man ein bisschen flexibler reagieren. Mhm.
Und dann das andere ist, du meintest so, dass das zunehmende Bedürfnis nach Flexibilität, es gibt ja noch andere Bedürfnisse in Anführungszeichen, die sich ja sehr stark gewandelt haben, so seit es Vereinsstrukturen im Tennis gibt bis heute. Ich habe dir in meiner Vorbereitung, glaube ich, so die reißerische Frage gestellt, so was ist der Unterschied zwischen einem Tennisverein 1985 beim Wimbledon-Sieg von Boris Becker, wo ich mich im Datum noch vertan habe, netterweise korrigiert, das war natürlich ein Fauxpas, und heute, ne? Also das eine ist sozusagen natürlich die Konkurrenz zu anderen Sportarten, aber das Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, so heute gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, viel vielfältigere. Und vielleicht ist Sport da grundsätzlich so ein bisschen schwieriger. Da kämpfst du an anderen Fronten. Was würdest du sagen? Was sind so weitere Herausforderungen?
Naja, also natürlich ist es im Vergleich zu 1985, zu Boris Beckers Wimbledon-Sieg, es gibt zum einen eben viel mehr konkurrierende Sportanbieter, also sei es jetzt irgendwie auch neue Trendsportarten, die aufgekommen sind, die es vorher einfach noch nicht gab. Das klassische Vereinsleben ist hat natürlich seine Vorteile und ich zum Beispiel, ich schätze es total und ich habe das auch als Kind immer sehr geschätzt, aber das ist eben nicht jedermanns, das will nicht jedermann und gerade in der heutigen Zeit eben, ja, viel Flexibilität ist gewünscht, Stichwort Rush Hour of Life, so wenn so auch da muss man irgendwie gucken, wie man dem entgegenwirkt. Es gibt natürlich auch tatsächlich was immer mehr kommt, ist der Bereich E-Sports. So auch da beschäftigen sich Kinder und Jugendliche immer mehr damit. Also unterschiedlich, ja, es gibt die diversesten Freizeitanbieter. Das gab es vorher natürlich in dem Ausmaß, also die gab es schon immer, aber in dem Ausmaß nicht. Tatsächlich auch, was immer wieder ein Problem ist, so die Bewegungsintensität der Kinder heutzutage, sie bewegen sich einfach weniger, so sind motorisch schlechter ausgebildet. Da ist natürlich Tennis, relativ komplexe Sportart, so. Auch das ist eine Herausforderung. Es ist eben, wie gesagt, der Wunsch nach Flexibilität, alternative Mitgliedschaftsmodelle, irgendwie zeitlich flexibel zu sein, aber auch zum Beispiel alternative Spielformen, über die man gegebenenfalls nachdenken kann. Also ist es jetzt wirklich für jeden die Mädenrunde, die er spielen will? Oder gibt es auch andere Ansätze in dem Bereich? Dann natürlich auch, also der demografische Wandel, der natürlich in den letzten 30 Jahren vorangeschritten ist. Auch darauf muss man irgendwie reagieren. Ja, Ganztagsschulen, was ich ja vorhin aber auch schon gesagt habe, dass man das ja natürlich auch teilweise als Chance sehen kann. Also wirklich, wenn dann die Tennisvereine mit der Schule kooperieren und entsprechende AGs anbieten, dann ist es nochmal einfacher, an die Kinder ranzukommen, dadurch, dass Tennis eben nicht im Lehrplan der Schulen ist. So, das ist nicht wie die Sportart Fußball, die irgendwie in jedem Sportunterricht irgendwann gespielt wird. Ist es natürlich auch schwieriger für Tennis. Gut, das war früher auch nicht so. Aber das sind alles Faktoren, die irgendwie eine Rolle spielen, auf die man reagieren muss. Und natürlich auch, was wir ganz zu Beginn hatten, das Thema mediale Präsenz, was heute eben nicht mehr so gegeben ist.
Ja.
Also ja, klar, der Verein steht vor vielen Herausforderungen, die er 1985 noch nicht hatte.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine sehr, sehr breite Antwort. Ne? Da gibt es genug Anknüpfungspunkte für. Du hast vorhin schon mal angedeutet, was so Schlüsselelemente von einer erfolgreichen Vereinsarbeit sein könnten, nämlich der Trainer. Hast du gesagt, das ist am Ende der Motor des Vereins, das Zugpferd. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Was heißt das und was sind noch so, sagen wir mal, Schlüsselelemente von einer erfolgreichen Vereinsarbeit?
Also grundsätzlich ist es ja ein engagierter Vorstand, engagierte Funktionäre, die auch offen sind, offen auch für Veränderungen, auf die gesellschaftlichen Veränderungen auch ja einzugehen oder sich daran zu orientieren und natürlich eben der engagierte und auch qualifizierte Trainer, der eben auch in der Lage ist, ja, Tennisinteressenten, Kinder, aber auch Wiedereinsteiger wirklich zu begeistern und der diese Leidenschaft für unseren Sport weitergeben kann. Ja, also wenn der Trainer, der einfach begeistert und wo man hingeht und sagt, cool, da habe ich richtig Lust drauf, weil er mir diesen Spaß vermittelt. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Schlüsselelemente, ja. Also es geht natürlich auch ein bisschen darum, was ich ja auch immer wieder gesagt habe, so offen für Neues, also wirklich offen auch für neue Angebote, also mit der Zeit gehen, auf die gesellschaftlichen Entwicklungen auch eingehen und auf die Veränderungen auch achten und zu gucken, wie kann ich dem irgendwie entgegenwirken. Und wenn eben auch heutzutage vieles ja über die sozialen Medien passiert, vieles ist digital mittlerweile, auch da, also natürlich, das ist immer eine große Herausforderung und das ist alles neu und das überfordert natürlich auch viele. Und das ist auch nicht immer einfach, aber einfach dafür offen zu sein und bereit zu sein, sich damit zu beschäftigen und gegebenenfalls sich dann eben auch Unterstützung zu holen von dem jugendlichen Vereinsmitglied, was vielleicht noch nie irgendwie in der Vorstandsarbeit mit tätig war, aber der da Lust drauf hat und der sich eben in diesen neuen Konzepten oder im Bereich Social Media einfach auskennt und den auch so ein bisschen mit ranzuführen und ja, da sich eben ja offen einfach für zu sein. Und wichtig ist auch tatsächlich meines Erachtens immer, die Mitglieder, die bestehenden Mitglieder auch mitzunehmen, also die Bedürfnisse abzufragen und zu berücksichtigen. Also so, was fehlt euch? Was möchtet ihr? Was findet ihr gut? So, um ja auch wirklich bedarfsgerecht irgendwie darauf einzugehen.
Das heißt wahrscheinlich auch nicht nur einmal im Jahr irgendwie eine Mitgliederversammlung machen, sondern irgendwie versuchen natürlich den Kontakt auch übers Jahr zu halten, ne? Über Newsletter oder was auch immer.
Genau, ob das Newsletter sind, ob das gezielte Umfragen sind, ob das irgendwie die Feedbackbox ist, wo jedes Vereinsmitglied seine Meinung irgendwie kundtun kann. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, aber auf jeden Fall ja, in Kontakt zu bleiben und auch den Mitgliedern das Gefühl zu geben, dass sie mitgestalten können.
Ja.
Und dass das berücksichtigt wird, was deren Wünsche auch sind. Natürlich kann man nicht immer alles jedem recht machen, aber ja, auf jeden Fall, ja, die Mitglieder mitzunehmen einfach. Und natürlich, ja, ein wichtiger Faktor, ja, sich auch mit dem Verein, mit der Struktur selbst zu befassen und zu analysieren. Und das kann ja eben auch gut gelingen, zum Beispiel durch das Vereinsbenchmarking, dass ich auch wirklich kritisch betrachte, wo stehe ich, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und wie kann ich dem entgegensteuern.
Ich glaube, bei den Mitgliedern, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, so zu Mitgliederbindung oder wie kann ich Mitglieder einbinden zumindest. Der Klassiker, wenn man sich mit dem ganzen Thema irgendwie Vereinsentwicklung beschäftigt, ist ja immer irgendwie, wie gewinne ich eigentlich neue Mitglieder? Und auch da hast du schon so ein paar Sachen gesagt. Kannst du sowas, gibt es sowas wie Klassiker, Best Practices? Du hast die Schul-AG schon angesprochen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das lief bei uns immer sehr unterschiedlich. Irgendwie, das ist von Jahrgang zu Jahrgang sind da auf einmal ganz viele Kinder hängen geblieben, dann mal wieder fast gar nichts. Dann ist auch sehr abhängig davon, was mit welchen Lehrern man in Kontakt ist, dann ist der Lehrer weg und so. Also war schon effektiv, aber unterm Strich, glaube ich, nicht unbedingt das Beste. Was hast du noch so, was du an die Hand geben kannst?
Also tatsächlich glaube ich auch, es gibt nicht die eine Lösung, die für jeden Verein passt, sondern es gibt eben ganz viele verschiedene Dinge, eben sei es eben Kooperation mit Schulen, aber es muss ja nicht nur die Schule sein. Also es können auch andere Bildungseinrichtungen sein, es können andere Vereine sein, es können ja andere Sportarten sein. Auch das kann gut funktionieren, wenn man da eine vernünftige Kooperation aufbaut und sich ja vorher eben alle Eckpunkte klärt. Es kann auch der Kindergarten sein, das Bewegungsangebot im Kindergarten, also Kooperation auf jeglicher Ebene. Aber es können natürlich auch Kampagnen oder öffentlichkeitswirksame Maßnahmen sein, sei es eben jetzt eine Saisoneröffnung oder ein Aktionstag, Schnuppertag im Rahmen von Deutschland spielt Tennis, sei es irgendwie, dass ich als Verein am Generali-Tennis-Starter teilnehme, um darüber eben Tennisinteressierte oder Wiedereinsteiger anzusprechen. Es kann die Mund-zu-Mund-Propaganda sein, es kann das Plakat beim Bäcker sein, es kann irgendwie die Sonderkonditionen fürs erste Jahr für Einsteiger sein. Also da gibt's ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten und am Ende des Tages muss der Verein natürlich gucken, was für ihn passt und was er auch, was er auch in seinem Verein umsetzen kann. Ja, manchmal kann es aber auch sein, dass der Verein was ausprobiert und stellt fest, läuft nicht. Mhm. Also dann aber kritisch zu betrachten, nochmal zu analysieren, woran lag's denn, warum hat's denn nicht funktioniert und dann war es vielleicht ist es dann halt eine andere Maßnahme, die gut passt. Also da auch irgendwie mal zu probieren, einfach mal zu probieren, was funktioniert. Das, ja, genau, zum einen und zum anderen, glaube ich, was ich auch zu Beginn gesagt habe, also dass man wirklich dass man analysiert, so, wo hakt's, wo will man hin und sich dann auch fokussiert, dass man eben eine Zielgruppe oder eine Altersgruppe eben wirklich dann für sich auswählt, da will man jetzt den Fokus draufsetzen und dann aber auch voll und ganz.
Mhm. Ja.
Also um neue Mitglieder zu gewinnen. Ja.
Ja, was ich auch, glaube ich, auch ganz spannend würde, weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man sich halt auch Ziele setzt, ne, irgendwie so was ist so kosten-nutzenmäßig, wie viele Mitglieder, was unser Ziel, wollen wir am Ende vielleicht neu gewinnen.
Ja.
Da wäre es natürlich auch spannend. Das wird es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es im Vereinsbenchmarking das auch gibt, irgendwie, dass man sowas vergleichen könnte. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, in meiner Region oder in meinem Vereinslevel auch überregional verglichen sozusagen mit der Schul-AG, wie waren so die Erfolge bei anderen Vereinen? Was kann ich so erwarten? Realistische Ziele vielleicht auch und was nicht? So.
Also was wir analysieren ist natürlich auch, dass man sieht im Umfeld, wer hat denn Kooperationen mit was für Partnern? So, aber wie erfolgreich die jetzt sind, das können wir aktuell noch nicht auswerten.
Vielleicht für die Zukunft.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich mitnehme.
Ja. Ich glaube, was ja auch immer gerne übersehen wird, irgendwie auch ehrlich gesagt bisher in meiner eigenen Trainerkarriere, aber ich erinnere mich noch gut an unsere Trainerausbildung und da hat das mal einer erzählt, dass die einen sehr engagierten Trainer hatten, der halt gerade auch im Seniorenbereich super viel gemacht hat. Und man denkt natürlich immer so, ja, die Jugend, wir brauchen neue Mitglieder und so weiter und so fort, aber gerade auch da, glaube ich, kann das ziemlich effektiv sein. Das Beispiel war irgendwie, der hat immer so eine Turnierrunde organisiert, einmal die Woche, ne? Im Winter in der Tennishalle, im Sommer draußen und da kamen aus verschiedensten Vereinen dann die Leute zusammen. Jeder lässt irgendwie einen Zehner da, so ungefähr. Das ist ja meistens auch dann das zahlungskräftigere Publikum. Also auch gerade so im höheren Alter, das nicht auslaufen.
Total. Also natürlich wollen wir Nachwuchs und wir wollen die Jugend ansprechen. Also klar, so, wir wollen ja auch, dass Tennis immer weiter gespielt wird und dass das weitergeht. Natürlich ist die Jugend eine Zielgruppe, die wir gerne erreichen möchten und wo wir unseren Fokus auch drauf legen. Aber natürlich muss der Verein auch für sich gucken, so, wo lebe ich denn, also wo steht denn mein Verein und wie ist denn vielleicht auch die demografische Struktur in meiner Umgebung? Und also der demografische Wandel ist da, die Bevölkerung wird immer älter und natürlich ist auch im Bereich der Älteren, ja, gibt es viel Potenzial.
Ja, ihr habt ja jetzt auch eigentlich ganz witziges Timing, ne? Als wir telefoniert haben vor irgendwie einer Woche oder was, sagst du ja, bei uns geht auch das neue Portal bald an den Start und das gibt es jetzt ja auch, vereine.tennis.de müsste die Adresse sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, stimmt das?
Genau.
vereine.tennis.de. Was habt ihr damit vor, was erwartet mich da als Vereinsvorstand oder Trainer?
Ja, also grundsätzlich, also mit dem neuen Vereinsportal, also wir haben auch im Sommer ein neues Trainerportal gelauncht und auch das Spielerportal, also My Big Point, ist relaunched worden dieses Jahr. Also grundsätzlich wollen wir natürlich in diesem Bereich ja uns weiterentwickeln, neue Portale an den Start bringen, um eben die ganze Tennis-Community zu unterstützen, sei es eben der Trainer, sei es der Verein oder eben der Spieler. Grundsätzlich mit dem Vereinsportal wollen wir natürlich Deutschlands Tennisvereine in der täglichen Arbeit an der Basis bestmöglichst unterstützen. Also wir wollen eben ein maximales und mehrwertiges Serviceangebot und auch Impulse für die Vereine geben. Also sei es in der Vereinsorganisation, wie kann ich das Ganze leichter oder wie fällt mir das Ganze leichter? Was gibt es irgendwie für Tools, um die Arbeit zu erleichtern, um auch nicht irgendwie 200 verschiedene Excel-Listen mit Mitgliederdaten pflegen zu müssen, sondern da gibt es natürlich auch entsprechende Tools, um es irgendwie einfacher zu haben und um auch eine gewisse Kommunikation oder einen Austausch untereinander innerhalb des Vorstandes zu gewährleisten und da eben in dem Bereich immer, also Hilfestellung zu geben, Anregungen zu geben, was kann man machen und natürlich auch viele verschiedene Projekte oder Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung, die dann der Verein eben, wo er dann auch für sich entscheiden kann, was macht für mich eben am meisten Sinn, wo möchte ich jetzt irgendwie dabei sein, wo möchte ich meinen Fokus draufsetzen. Also zum Beispiel, ja, ist eben auf unserer Plattform natürlich die Aktionstage Deutschland spielt Tennis, da finden sich alle Materialien. Der Generali-Tennis-Starter ist dort nochmal aufgeführt, das Thema aber auch Kindertennis. Also was kann ich im Bereich Kindertennis machen? Talentinos ist ja da unser aktuelles Kindertennis-Tool oder Projekt. Da gibt's eben Hilfestellung und aber auch Aktionen wie das DTB-Tennis-Sportabzeichen ist dort zu finden. Also das, ja, ein Tool, um irgendwie am Aktionstag was zu machen, aber auch um vielleicht ein Familienfest zu machen, weil das DTB-Tennis-Sportabzeichen kann eben von der ganzen Familie gemacht werden. Und inklusiv ist es auch noch, also ich kann auch noch Menschen mit Behinderung auf die Anlage holen. Also da eben ganz viele Ideen und Anregungen zu geben, aber auch Materialien und Vorlagen zum Download für die Kommunikation, Ratgeber zum Thema Sponsoring etc. Mhm. Ja, und eben überhaupt eine flächendeckende Information erstmal zu geben, also eine Anlaufstelle für Vereine und da aber auch quasi die bundesweiten Projekte präsentieren, aber natürlich auch die spezifischen Landesverbandsangebote mit zu vernetzen. Denn der ein oder andere Landesverband hat natürlich nochmal gezieltere Maßnahmen für Vereine, sei das heißt die Vereinsberatung oder ähnliches, was wir da eben auch rüber abbilden wollen. Und natürlich geht es uns natürlich auch um mit den anderen Portalen um einheitlichen Auftritt und inhaltliche Vernetzung unserer ganzen Angebote.
Ja. Okay, also sehr vielfältiges Angebot auf jeden Fall. Ich finde es immer sehr, sehr wertvoll oder genau. Ich stelle es mir auch so vor, gerade für Vereine, die jetzt nicht optimal aufgestellt ist, wo es auch mal schwer ist, irgendwie ehrenamtlich ins Engagement zu kriegen und so weiter, gerade dann über so Projekte, ob es Talentinos ist oder andere, die sozusagen mir schon sehr viel an die Hand geben, wo ich will das anfangen und kann gleich ins Team kommen, so ungefähr. Und ich habe vieles, was mir abgenommen wird, weil Konzepte schon vorhanden sind. Ich glaube, gerade dafür ist es halt sehr, sehr, sehr
genau. Und auch so Motivationshilfen für Kinder und so. Also ich muss mir nicht irgendwie alles neu ausdenken, wie ich jetzt die Kinder begeistern oder motivieren kann. Ja. Genau. Aber grundsätzlich, ja, ist das jetzt quasi erstmal so der erste Schwung gewesen. Das Vereinsportal ist jetzt erstmal online, aber das bleibt natürlich nicht so. Also optisch schon, ja. Aber wir möchten das natürlich weiterentwickeln. Also langfristig sollen dort eben auch andere relevante Themen irgendwie platziert sein. Ja, zum Thema Ehrenamt, zum Thema Nachhaltigkeit im Verein, aber auch ja, ein Veranstaltungskalender, wo eben Fortbildungen zu finden sind und auch grundsätzlich nochmal das Thema Service und Wissenstransfer nochmal fokussieren, also dass dann langfristig dort eben auch neben unseren Ratgebern, die da jetzt schon zum Download sind, eben wirklich so eine umfangreichere Wissensdatenbank zu finden ist mit ja Themen wie ja Infrastruktur, Finanzen, Ehrenamtsförderung, Kommunikation. Also wo der Verein sich dann wirklich ja viele Dinge einfach rausziehen kann und das genauso nutzen kann, wie es ist oder auf sich anpassen kann.
Ja. Ja, super. Genau, den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt natürlich selbst googeln, ansonsten ist es vereine.tennis.de. Link in den Shownotes dazu. Auch nochmal zu den Daten und Fakten, die wir quasi vorhin besprochen haben. Das habt ihr auch alles online bereitgestellt. Und jetzt hast du gerade schon mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft gewagt, zumindest auf eurem Portal. Wenn du selber, jetzt zum Abschluss quasi nochmal die Glaskugel rausgeholt, wenn du selber jetzt guckst, du bist 6 Jahre quasi in der Funktion im DTB, die du jetzt hast, was hast du denn so für Wünsche für die nächsten 6 Jahre oder Ziele, Projekte, die anstehen? Oder wenn du dir so malen könntest, irgendwie, was haben wir heute, 2021 noch, also 2027, deiner Wunschvorstellung, was entwickelt sich so auf Vereinsebene?
Also wenn man es jetzt von unserer Warte aus sieht, also was wir jetzt dann machen oder dazu beitragen können, ist natürlich, dass wir eben, was jetzt eben auch schon ein Schwerpunkt ist, das Thema Vereinsentwicklung weiter vorantreiben. Also dass am Ende irgendwie alle Landesverbände oder dass jeder Verein die Möglichkeit hat, wirklich sich zum Beispiel mit dem Vereinsbenchmarking zu analysieren und dann wirklich eine gute und fundierte Vereinsberatung zu erhalten. Also dass es nicht, wie es jetzt noch ist, dass es eben leider nicht in jedem Landesverband angeboten werden kann, sondern dass es flächendeckend, dass jeder Verein die Möglichkeit hat, dass auch jeder Verein in Deutschland Lust dazu hat, das zu machen und sich dafür begeistert. Genau, also dass wir vor allem diesen Fokus Vereinsentwicklung immer weiter vorantreiben, dass wir ja weitere Serviceleistungen für Vereine anbieten können, dass jeder das Vereinsportal kennt, dass jeder Verein das Vereinsportal nutzt. Genau, und dass wir natürlich auch dann unsere umfangreiche Wissensdatenbank, also ich bis 2027 bin ich aber optimistisch, dass wir das bis dahin fertig haben. Das ist gut. Genau, und ja, dass Tennis in aller Munde ist, dass wir weiter einen steigenden Mitgliederzuwachs haben und dass die mediale Präsenz von Tennis auch noch wieder zunimmt. Ja. Das wäre so meine Wunschvorstellung.
Kann ich vieles unterschreiben, will ich vieles deckungsgleich sehen, viele ambitionierte Ziele und vielleicht aber auch realistische. Insofern ist das doch super. Fabienne, ich danke dir sehr für deine Zeit und für die Einblicke.
Ja, gerne und danke, dass ich hier sein durfte.
Genau, sehr gerne. Für euch alle, die hier zugehört habt, in den Links oder in den Shownotes findet ihr die Links zu weiterführenden Informationen. Hier geht es in den nächsten Tagen weiter mit der Langversion des Interviews mit Lars Haag und Marco Kummer vom Bayerischen Tennisverband. Die beiden sind nochmal deutlich näher dran an den Vereinen und kennen aus ihrem Job als Vereinsberater sowohl die Nöte und Sorgen, als eben auch die Erfolgsgeschichten aus erster Hand. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein Abo und eine positive Bewertung. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß auf dem Tennisplatz und ciao.